Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Guten Tag, was darf es denn Schönes sein?
Erdbeereis oder Schokolade? Ich persönlich entscheide mich da in 8 von 10 Fällen für eine Kugel Joghurt. Mein freier Wille? Oder haben mich die Gesetze der Physik und ein paar Quantenzufälle dazu bestimmt?
Gerade die letzten 6-7 Jahre haben gezeigt, dass wir zumindest bis 200 Millisekunden vor unserer Handlung noch sehr frei sind. Interessanterweise haben wir genau die gleichen Ergebnisse bei Tauben. Wir sind freier, als wir glauben.
Den Streit um den freien Willen hat die Philosophie seit Jahrtausenden nicht beilegen können. Aber vielleicht hilft der Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte. Wie frei sind Tauben oder auch Amöben oder Fruchtfliegen in dem, was sie tun?
Man sieht schon, das Tier ist jetzt so an der Grenze, ja, da, und denkt sich, oh, was passiert hier? Jede Fliege ist ein bisschen anders, wie sie das macht. Manche sind sofort dann möglichst weit weg. Andere sind da an der Grenze und gucken, ist sie noch an, ist sie jetzt noch an, ist sie jetzt noch an oder nicht? Jede Fliege ist anders.
Fruchtfliege und freier Wille. Evolution der Entscheidungsfindung. Von Volkart Wildermuth.
Für die einen ist alles, was geschieht, durch die Kette von Ursache und Wirkung im Grunde seit dem Urknall festgelegt. Menschen mögen einen eigenen Willen fühlen, aber der kann nicht frei sein. Die anderen gehen umgekehrt davon aus, dass es echte Zufälle gibt. Ereignisse ohne Ursache. Das schafft Raum für Freiheit, untergräbt aber den Willen, denn der soll ja wohl mehr sein als ein Würfelspiel im Kopf. Die Biologie verschiebt nun den Blickwinkel. Sie fragt nicht, was ist der freie Wille, sondern eher, wie ist er entstanden?
I think the key thing is that life has a purpose.
Ich glaube, Leben hat eine Bestimmung. Das klingt mystisch, nicht wissenschaftlich. Aber die Bestimmung eines Lebewesens ist, weiter zu existieren, weiterzuleben. Für einen Stein oder ein Elektron ist nichts von Bedeutung. Aber Dinge sind für Sie und mich relevant. Für einen Frosch, eine Fliege, einen Wurm. So entsteht aus Information und Bedeutung und Ziel eine Art von Kausalität, die es bei nicht lebenden Dingen einfach nicht gibt.
Der Biologe und Hirnforscher Kevin Mitchell vom Trinity College Dublin hat 2023 das Buch Free Agents – How Evolution Gave Us Free Will veröffentlicht. Grob übersetzt, freie Wesen, wie uns die Evolution den freien Willen gab. Darin argumentiert er, schon ein Bakterium müsse Entscheidungen nach den eigenen Interessen treffen und spätestens der Mensch verfüge über einen Willen, den man mit Fug und Recht frei nennen könne. Wie bei dieser Debatte nicht anders zu erwarten, ist das nicht das einzige aktuelle Buch zum Thema. Determined – Life Without Free Will. Vorherbestimmt – Leben ohne freien Willen stammt von Robert Sapolsky und erschien im selben Jahr. Der Biologe und Hirnforscher von der Stanford University interpretiert die gleichen Daten völlig anders.
Well, I am at a very extreme.
Ich vertrete eine sehr extreme, verrückte Randposition. Ich glaube, es gibt keinerlei Art von freiem Willen. Wir sind nicht mehr als biologische Zufälle im Austausch mit der Umwelt. Und beides kontrollieren wir nicht.
Was wir tun, hängt für Sapolsky von der Nervenaktivität in den Sekunden und Minuten davor ab, von den Hormonspiegeln dieser Tage, von den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre, von der Gesellschaft, in der wir aufwuchsen, der Schwangerschaft, den Genen und die seien ein Produkt der Evolution. All das bestimme die Entscheidungen heute, nicht irgendein freier Wille, sagt Robert Sapolsky. In den vielen Debatten zwischen ihm und Kevin Mitchell konnte keiner den anderen überzeugen. Aber beide sind sich einig. Der Schlüssel zur Frage des freien Willens ist die Biologie. Die Lüftung dröhnt. Auf den Regalen unzählige kleine und größere Röhrchen mit einer nahrhaften Mischung aus Hefe und Zucker. Darauf krabbeln jeweils Dutzende Fruchtfliegen. An der Universität Regensburg macht Björn Brems seinen Versuchstieren das Leben so angenehm wie möglich.
Fliegen sind nicht jetzt in meinem internen Ranking für schlaue und weniger schlaue Tiere unbedingt die schlauesten Tiere. Die müssen wir sehr, sehr lieb behandeln. Die müssen mit einem perfekten Futter aufwachsen, in einer perfekten Umgebung aufwachsen. Wir müssen sehr, sehr lieb zu ihnen sein. Und da achten wir auch sehr genau drauf.
Der Neurogenetiker nimmt ein Glas Fliegen mit aus der Zuchtkammer. Eine Kollegin legt die Tiere einzeln auf eine gekühlte Metallplatte, denn kalte Fliegen zappeln nicht. Mit einem Mikromanipulator bekommt jede einen winzigen Metallhaken auf den Rücken geklebt. Schon nach Sekunden sind die Fruchtfliegen wieder munter. Im Labor öffnet Björn Brems das Röhrchen und muss schnell mit der Pinzette nach dem aufgeklebten Haken greifen.
Ist sie mir schon entkommen? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Da ist sie.
Weg. Ah. Sehen Sie, so schnell geht's. Ja,
schnell passiert, dass man so eine Fliege verliert. Aufmachen. So, jetzt habe ich sie. Da ist sie. So, jetzt klappt's auch.
Und dann hat er sie am Haken.
Er zeigt sie. Klack. Da sitzt die Fliege jetzt drin. Und dann kann ich das in die Arena hinein runterversetzen. So. Und was man jetzt hier sieht, ist schon das Verhalten des Tiers. Ja, dass es jetzt hier so ein bisschen wackelt, nach oben und nach unten geht. Das ist alles, was das Tier macht.
An ihrem Haken hängt die Fliege mitten in einer Art weißem Hightech-Marmeladenglas, strampelt mit den Beinen und schlägt vor allem mit den Flügeln. Vom Fleck kommt sie nicht, denn ein extrem empfindliches Messgerät kompensiert mit Motorkraft jede Rechts- oder Linksdrehung und zeigt sie auf einem Bildschirm an. Für das Tier gibt es in dem weißen Rund keinen Grund, sich in die eine oder andere Richtung zu drehen. Es tut es einfach. Und genau das erlaubt es Björn Brems, die Entscheidungsfindung im Fliegengehirn mit genetischen und neurobiologischen Methoden zu analysieren.
Na, für mein Verständnis des freien Willens ist das ja etwas, was irgendwo zwischen Zufall und Notwendigkeit liegt. Ja, also wenn ich eben genau gerade nicht weiß, was ich genau machen soll und sich links und rechts, vorne, hinten, schnell oder langsam stehen oder bewegen, irgendwie die Waage halten, genau dann brauche ich so einen Mechanismus, der mich nicht paralysiert hält, sondern es mir ermöglicht, tatsächlich auch eine Entscheidung zu treffen.
Nochmal runtergebrochen auf die Fliege. Was macht die jetzt frei?
Was die Fliege frei macht, ist, sie aktiviert jetzt aus sich selbst heraus verschiedene motorische Kanäle. Und da macht sie eben mal links, mal rechts. Und das ist nicht komplett zufällig und auch nicht komplett deterministisch, sondern ist eben so ein Mittelding, wie man das für einen freien Prozess auch erwarten würde.
Rechts oder links fliegen, das klingt nicht nach einer großartigen Wahlmöglichkeit. Aber gerade weil es für die Fruchtfliege um nichts geht, kann Björn Brems an ihrem übersichtlichen Gehirn die Details der Entscheidungen untersuchen. Auch Blutegel haben ein einfaches Gehirn und auch sie reagieren unter Laborbedingungen auf einen standardisierten elektrischen Impuls ganz unterschiedlich. Mal kriechen sie nur weg, mal fangen sie an zu schwimmen.
Das heißt, hier ist also eine intrinsische Aktivität in dem Nervensystem selber, was dafür sorgt, dass nach der gleichen Reizung mal die eine, mal die andere Verhaltensweise generiert wird. Und man konnte den Nerven dabei zusehen, wie sie diese Entscheidung fällen. Wir fangen jetzt an zu verstehen, welche molekularen Komponenten in der Zelle, welche Gene in der Zelle für diese Prozesse notwendig sind, diese Maschinerie bauen. Da können wir jetzt dann in anderen Tieren suchen, haben die diese Maschinerie auch? Funktioniert die auf eine ähnliche Art und Weise?
Schon Bakterien oder Amöben können sich aktiv bewegen, um Giften zu entkommen oder um an Nahrung zu gelangen. Die Sinnesrezeptoren oder Motorproteine, die dieses Verhalten ermöglichen, sind bis ins Detail bekannt. Robert Sapolsky würde hier von molekularen Maschinen sprechen.
In a sense, that's a kind of an illusion.
Doch das sei eine Illusion, meint Kevin Mitchell.
Diese Beschreibung ergibt nur Sinn, solange man einen solchen Prozess innerhalb eines Organismus isoliert und im Labor untersucht. In der Natur ist nichts isoliert. Organismen sind gleichzeitig mit vielen Dingen konfrontiert. Sie müssen die Situation als Ganzes beurteilen, viele Informationen integrieren und dann entscheiden. Ich sage nicht, dass ein Bakterium das durchdenkt, dass es sich dessen bewusst ist. Das kommt erst später. Aber das ist ein ganzheitlicher Prozess, der die komplette Situation, den internen Zustand, die eigene Geschichte mit einbezieht, um Probleme zu lösen. Das entspricht einer vernünftigen Definition von Denken.
Selbst bei einem Bakterium lässt sich das Verhalten nicht auf Reiz und Reaktion reduzieren. Dazwischen schafft die Evolution Spielraum für Entscheidungen, meint auch die Philosophin Anne-Sophie Meinke von der Universität Wien. Wer das Verhalten von Organismen auf molekulare Maschinen oder fest verdrahtete Reizreaktionsmuster reduziert, übersehe das Wesentliche, die Funktion, die diese Prozesse für den Organismus spielen.
Nämlich das Lebewesen dazu zu befähigen, flexibel auf sich verändernde Umweltbedingungen zu reagieren. Und genau das ist Handeln. Ja, also feststellen, was ist in der Welt los? Was will ich eigentlich? Ich habe ja einen Trieb. Ich möchte was essen. Ich möchte überleben. Ich muss essen, um zu überleben. Und dann entsprechend das eigene Verhalten anzupassen. Und das ist für mich schon sozusagen die primitive Urform des freien Willens. Ja, ich entscheide mich für etwas, was ich will. Und das Spannende ist, genau sowas sehen wir dann ja auch in Amöben zum Beispiel.
Wirbeltiere besitzen deutlich größere Gehirne und damit mehr Verarbeitungsebenen zwischen Reiz und Reaktion, also mehr Spielraum für Entscheidungen. Das kostet viel Energie, aber dafür eröffnen sich neue ökologische Nischen, sagt Kevin Mitchell.
Sie denken nicht nur über ein Objekt nach, sondern über Kategorien von Objekten und deren Beziehungen. Nicht nur über das Hier und Jetzt, sondern auch über Abfolgen von Ereignissen, darüber, was wie häufig passiert. Diese Organismen konstruieren ein viel komplexeres Modell der Welt und ihrer Beziehung zu den Dingen in der Welt. Das erlaubt es ihnen, ihr eigenes Verhalten über längere Zeiträume und bei veränderten Bedingungen zu kontrollieren.
So schleicht sich in meiner Denke der freie Wille mehr und mehr in das Gehirn ein. Es ermöglicht uns, Dinge verschieden zu entscheiden, abhängig davon, wie die Umweltsituationen sind, bis wir in einer Lage sind, komplexe Entscheidungen zu fällen, bei denen es gar kein richtig und falsch gibt, bei denen es ganz viele Erwägungen gibt, von denen wir nicht ganz genau wissen, ob sie zutreffen oder nicht. Irgendwo dazwischen ist der freie Wille entstanden.
Irgendwo zwischen Mikrobe und Taube, vermutet Onur Güntürkün. Der Biopsychologe beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Gehirn und dem Denken. Seine Forschungsobjekte an der Ruhr-Universität Bochum sind Vögel, vor allem Tauben. Der Taubenschlag liegt im obersten Stockwerk. Viel frische Luft. Vorne ist keine Wand, nur ein Gitter. Mehrere Dutzend graugescheckte Tauben fliegen in dem großen Raum umher. Es erinnert ein bisschen an den Bahnhofsvorplatz. Hier wird viel gegurrt und geschnäbelt.
Tauben sind halt sehr soziale Tiere. Und es ist natürlich auch schön, wenn wir sie so halten können, dass sie halt so viel wie möglich auch diesen sozialen Kontakt haben. Hier beginnt dann die ganze Reise immer für die Tauben.
Jetzt werden sie natürlich nervös, wenn wir hier reingehen. Stört es die furchtbar?
Nein, also die müssen sich natürlich auch erstmal noch ein bisschen an uns Menschen gewöhnen. Also viele von den Tauben, die werden dann im Laufe der Versuche so richtig an uns gewöhnt und die fliegen mir teilweise auch auf die Hand und so. Das ist echt super.
Der Kognitionspsychologe Robert Reichert nimmt eine Versuchstaube mit nach unten ins Labor. Sie kommt in eine geräumige Box.
So. Soll ich Geräusche machen für Sie? Taube einpacken? Alles klar. So. Diese ganz ruhige. Okay.
Vorne ist ein Touchscreen und darunter, ganz wichtig, ein Rohr, aus dem als Belohnung Sonnenblumenkerne fallen. Aktuell pickt Taube 486 noch wild herum. Ein grünes Quadrat signalisiert, jetzt geht es los. Ein Foto erscheint, vielleicht von einem Auto. Die Taube pickt links oder rechts. Links gibt es einen leckeren Kern. Bei einem anderen Motiv muss sie rechts picken. Es dauert einige Tage, dann hat die Taube den Bogen raus, hat in ihrem Gehirn die Verknüpfung Auto, links picken, gefestigt. Dann erst beginnt der eigentliche Versuch. Robert Reichert verändert die Regeln. Beim Auto gibt es links kein Korn mehr.
Das ist natürlich super frustrierend für die Tauben. Und dann fangen die an zu gurren und das ist einfach herrlich zu hören, weil die dann wie so ein Mensch erstmal anfangen, okay, jetzt passiert hier irgendwas, was ich nicht will, alle möglichen Sachen auszutesten. Und meistens ist es dann so, dass sie dann erstmal richtig anfangen, irgendwo anders drauf zu picken, weil sie denken, irgendwas ist hier total verrückt. Und ja, ich mag das Geräusch mittlerweile ganz gerne, weil das zeigt mir halt auch einfach, dass die vollkommen mitmachen und dabei sind.
Wenn sich die Umwelt ändert, muss die Taube wieder flexibler handeln, etwas ausprobieren, dazulernen. Früher hätten Verhaltensforscher das alles mit Begriffen wie Reiz, Reaktion, Konditionierung, Extinktionslernen beschrieben. Aber das greift zu kurz, meint Ono Güntürkün. Er scheut sich nicht, bei seinen Tauben vom freien Willen zu sprechen.
Tauben müssen abwägen und wägen ab zwischen verschiedenen Optionen, die sie tun wollen. Und sie sind in der Lage, eine Handlung, die eigentlich sehr nahe liegt, zurückzuhalten. Das heißt, sie sehen Futter vor sich. Die Intention wäre, sofort drauf zu picken. Und sie tun es nicht. Das setzt die Möglichkeit voraus, eine Handlung, die jetzt evolutionär primitiv gegeben wäre, nicht zu vollziehen, weil es andere Randbedingungen gibt. Das würde ich als freien Willen bezeichnen. Und das ist bei unseren Tauben auf jeden Fall gegeben.
Besonders interessant, anders als die Fruchtfliegen im Labor von Björn Brems, treffen die Tauben ihre Entscheidungen sozusagen persönlich, auch wenn wir nicht wissen, inwieweit sie sich dessen bewusst sind. Ono Güntürkün möchte die biologischen Mechanismen verstehen, die dem zugrunde liegen. Dazu verfolgt er die Signale einzelner Nervenzellen und beobachtet die Aktivität ganzer Hirnregionen. Sein Team musste den Tauben beibringen, ihren Kopf in eine Halterung im Inneren eines Hirnscanners zu stecken. Die Befunde vergleicht der Biopsychologe mit denen von Experimenten an Mäusen oder Ratten.
Es ist geradezu unglaublich, wie identisch diese Prozesse ablaufen in diesen so unterschiedlichen Gehirnen.
Obwohl Vögel und Säugetiere in der Evolution schon vor über 300 Millionen Jahren verschiedene Wege einschlugen und entsprechend unterschiedlich organisierte Gehirne aufweisen, gibt es doch entscheidende Ähnlichkeiten bei den Prozessen hinter den Entscheidungen.
Das zwingt uns dazu, eine nahezu ungeheure Vermutung anzustellen, dass es nämlich für ein Gehirn nicht sehr viele Lösungsmöglichkeiten gibt, bestimmte kognitive Prozesse zu lösen. Und dass Lebewesen, die diesen kognitiven Prozess benötigen, immer wieder auf die gleichen Lösungsoptionen zurückkommen, weil es so viele alternative Prinzipien nicht zu geben scheint.
Für Evolutionsbiologen ist klar, jede Eigenschaft entwickelt sich graduell. Gibt es den freien Willen, wäre dann die falsche Frage. Die richtige würde lauten, wie viel freien Willen ermöglicht ein bestimmtes Gehirn? Als Menschen gehen wir ganz selbstbewusst davon aus, dass wir hier ganz vorne liegen. Affen, Menschenaffen und Menschen haben einen besonders großen präfrontalen Kortex, die Hirnregion hinter der Stirn. Und die eröffnet zahlreiche Denkmöglichkeiten und damit Freiheit, so Kevin Mitchell.
I might be out in a crowd and see someone who looks like you and I might think, oh, that's Volkart.
Vielleicht sehe ich in der Menge jemanden, der dir ähnelt. Und ich denke, oh, das ist Volkart. Aber vielleicht ist es auch nicht. Ich lebe in Dublin und Volkart nicht. Wie sicher sollte ich da sein? Ich habe Gedanken über meine Gedanken. Das verbessert die Kontrolle und es könnte sein, dass dieses Modellieren des eigenen Geistes zum Gefühl der bewussten Wahrnehmung des eigenen Selbst und unserer Gedanken führt.
Freier Wille und Bewusstsein hängen beim Menschen zusammen. Aber eher lose, das schließt die Philosophin Anne-Sophie Meinke aus den jüngsten Erkenntnissen aus den Biologielaboren.
Das heißt aber auch für uns selber in unserem täglichen Leben, dass nicht alle Willensentscheidungen, die wir treffen, gleichermaßen frei sind. Es gibt diese, über die wir sehr lange nachdenken und die wir in vollem Bewusstsein irgendwie treffen, soweit das eben geht. Und es gibt jene, die wir ja irgendwie nicht so bewusst treffen und auch treffen müssen, weil wir sonst gar nicht überleben können. Man kann ja nicht über alles unendlich lange nachdenken.
Die Entscheidung, ob ich aus einem Kühlregal die linke oder rechte Packung Milch nehme, die ansonsten identisch sind, würde vermutlich freier sein, als wenn ich hinter mir einen Löwen habe und mir dann die Frage stelle, bleibe ich jetzt stehen oder rette ich mich durch einen schnellen Sprung in eine offene Tür, die ich hinter mir schließen kann, sodass ich sagen würde, selbst in der Einzelperson ist die Freiheit des Willens sehr, sehr, sehr situationsabhängig.
Die Evolution verschafft zwischen Reiz und Reaktion Spielraum für den freien Willen, für Entscheidungen nach Vorlieben, Erdbeer oder Schoko oder doch lieber Joghurt, und für Entscheidungen nach Gründen, zumindest bei Menschen. Das ist das Modell, auf das sich die Biologen Kevin Mitchell, Ono Güntherkühn, Björn Brems und die Philosophin Anne-Sophie Meinke einigen können. Aber Robert Sapolsky, auch er ein renommierter Hirnforscher und Biologe, interpretiert die genau gleichen Fakten völlig anders.
From my perspective, that unfortunately is.
Aus meiner Sicht klingt das, als würde man nur den letzten Satz eines Buches lesen und dann glauben, seinen Inhalt zu kennen.
Sapolsky wirft Kevin Mitchell und den anderen vor, sie würden sich zwar mit der langen Vorgeschichte in der Evolution beschäftigen, aber am Ende den Entscheidungsprozess des Individuums vernachlässigen.
How did they become the sort of person who would have that intent?
Wie wurde es zu der Person, die genau diese Absicht hat? Es wurde diese Person, weil eine Sekunde vorher Dinge in ihrem Gehirn vorgingen, wegen der Hormone 12 Stunden zuvor, der Ereignisse der letzten 10 Jahre, ihrer Kindheit, ihrer Gene, ihrer Kultur und so weiter.
Am Ende bliebe genau eine Möglichkeit der Entscheidung, kein Spielraum für einen freien Willen. Aber nur, hält die Philosophin Anne-Sophie Meinke dagegen, wenn man eine sehr enge Definition von Freiheit verwendet.
Unbeeinflusst von Dingen, die in der Gegenwart sind, unbeeinflusst von äußeren Umständen in der Umwelt, unbeeinflusst von inneren Zuständen im eigenen Organismus. Das wäre für ihn Freiheit, wenn man halt so eine Willensfreiheit sucht, dann ist es klar, dass man die nicht finden kann. Willensfreiheit ist aus meiner Sicht wirklich geknüpft an das Handlungsvermögen. Und Handeln tun nur Wesen, die handeln müssen, ja, um zu überleben. Andere Wesen brauchen keine Willensfreiheit.
Eine so definierte Freiheit entwickelt sich innerhalb der Grenzen von Physik, Chemie und Biologie. Fruchtfliegen, Tauben oder Menschen werden zum Beispiel von Trieben zur Nahrungsaufnahme gedrängt. Aber sie können ihr Verhalten anpassen, etwa nach schlechten Erfahrungen mit giftigen Beeren oder Informationen über die Klimafolgen des Fleischkonsums.
In fact, all of that information is exactly what you need to make decisions, right?
Tatsächlich benötigt man all diese Informationen, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Richtig? Ohne diesen Hintergrund, wie sollte man sich da zwischen einer Möglichkeit und einer anderen entscheiden? Die Vorstellung eines Selbst, das sich entscheidet, beruht auf der Vergangenheit, auf der Geschichte dieses Ichs. Genau deshalb kann man ihm überhaupt einen freien Willen zuschreiben.
Wobei Robert Sapolsky Gene, Erfahrungen und Umwelt die Freiheit einschränken, interpretiert Kevin Mitchell sie gerade als deren Grundlage. Entscheidend ist dabei für ihn, dass wir an der Ausbildung unserer Persönlichkeit aktiv beteiligt sind und das auf ganz materielle Art und Weise über Rückkopplungsprozesse im Gehirn, bei denen sich Gene, Erlebtes und Sinneseindrücke wechselseitig beeinflussen. Robert Sapolsky und Kevin Mitchell argumentieren beide biologisch, psychologisch, evolutionär. Sapolsky fokussiert dabei auf den Maschinenraum, während Mitchell das Ziel für den jeweiligen Organismus in den Mittelpunkt stellt. Da könnte man sagen, das ist Geschmackssache, eine Frage vielleicht der philosophischen Vorlieben. Aber der freie Wille wird ja auch deshalb seit Jahrtausenden diskutiert, weil die jeweiligen Positionen Konsequenzen nach sich ziehen.
Wenn man wirklich, wirklich nicht an den freien Willen glaubt, dann ist es einfach sinnlos, jemanden zu verurteilen oder zu bestrafen. Es ist sinnlos, jemanden zu loben oder zu belohnen.
Kein Wunder, dass Robert Sapolsky die aktuellen Verhältnisse sehr kritisch sieht.
In unserer Welt ist es okay, wenn manche Leute viel besser als der Durchschnitt behandelt werden für Dinge, für die sie nichts können, und andere viel schlechter für Dinge, für die sie genauso wenig können. Und dann entwerfen wir den Mythos, das sei eine gerechte Welt.
Der Neurowissenschaftler Sapolsky plädiert für mehr Toleranz beim Scheitern, für weniger Lohn bei Erfolgen. Solche weitgehenden gesellschaftlichen Veränderungen halten die Vertreter eines echten freien Willens nicht für notwendig. Aber auch aus ihrer Perspektive folgen Konsequenzen. Die Philosophin Anne-Sophie Meinke.
Wenn man versteht, dass der eigene freie Wille ein Produkt der Evolution ist, das heißt eine Funktion, die unserem Überleben dient, naja, dann ergeht damit auch die Aufforderung an uns dessen zu bedienen, ja, und nicht einfach die Verantwortung abzugeben. Es kann aber auch einfach unsere Sicht darauf, unsere Mitgeschöpfe verändern, in dem Sinne, dass wir vielleicht mehr Respekt haben und anders mit ihnen umgehen.
Zeit für ein persönliches Fazit. Es gibt gute Gründe, den freien Willen als Produkt der Evolution zu verstehen. Nur ist damit noch nicht klar, was genau der freie Wille ist. Mir scheinen Robert Sapolskys Schlussfolgerungen durchaus plausibel. Die Nervennetze in unserem Gehirn entwickeln sich in jedem Augenblick weiter, aber nach den Gesetzen von Physik, Chemie, Biologie. Eine absolute Freiheit gibt es damit nicht. Aber wer würde sich schon in jedem Augenblick frei entscheiden wollen, ohne Bezug zur eigenen Geschichte und Persönlichkeit? Zum Glück kann man den Begriff der Freiheit auch anders denken. Und dafür macht Kevin Mitchell ein attraktives Angebot. Ein freier Wille, der in der Evolution entsteht und sich mit den besonderen Bedürfnissen lebender Individuen immer weiter entwickelt. Dieser freie Wille ist beschränkt durch Gene und Erfahrungen. Aber gleichzeitig ist er auch genau deshalb mein eigener freier Wille, denn es sind meine Gene und meine Erfahrungen. Der Biopsychologe Uno Güntherkühn fasst es für meinen Begriff gut zusammen.
Ich glaube, dass wir freier sind, als so mancher Philosoph uns das zutraut, aber dass wir uns bewusst sein müssen, dass unsere Freiheit immer auch die Freiheit eines Tiers ist, eines klugen Tiers, eines schlauen Tiers, aber eines Tiers, das von vielen ihm nicht bewussten, aber auch ihm durchaus sehr gut bewussten Mechanismen mit modifiziert wird. Und diese Motive sind nicht unbedingt immer die lautersten, ehrlichsten Motive, sondern auch sinistre Motive. All dies ist Teil von dem, was wir sind.
Fruchtfliege und freier Wille. Evolution der Entscheidungsfindung von Volkart Wildermuth. Es sprachen Nina Lentfür, Lars Schmidtke, Jodokus Krämer und der Autor. Regie Robert Hausburg. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.
Hörtipp: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit. Und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.